Vielen Dank, liebe Julia. Ich habe schon gesagt, eigentlich könntest du weiterspielen statt der Predigt. Musik ist in solchen Zeiten so wertvoll und kann viel mehr bewegen und auslösen als manch Wort. Also ich hätte jetzt kein Problem, dir noch eine Stunde zuzuhören und das als Gottesdienst, als Predigt zu haben. Aber vielen Dank, dass du das vorbereitet hast. Normalerweise bringe ich eine Kindergeschichte mit, zumal ich sehe auch so viele junge Kinder, die mir teilweise gar nicht so präsent sind, aber es ist schön, euch alle zu sehen, ob jung, ob alt. Schön, dass ihr da seid und dass wir uns auch mal wiedersehen in diesem neuen Jahr zum ersten Mal. Ich habe aber keine Geschichte für die Kinder exklusiv mitgebracht, sondern eigentlich ist die ganze Predigt gut verständlich und eigentlich in erster Linie auch für die jüngeren Semester. Also von daher, glaube ich, lohnt es sich, während der ganzen Predigt zuzuhören. Und ich bin gespannt, ob ihr das eine oder andere auch nachvollziehen könnt oder vielleicht sogar schon kennt. Ja, also bleibt gespannt. Aber das heißt nicht, dass die älteren Semester jetzt abschalten könnten. Ich glaube, Gott mag uns alle ansprechen. Mit der Daphne Soleil bin ich zuletzt am Philosophieren gewesen. Sie liest Bücher, 10 Teile, 10 Bände mit jeweils 600-700 Seiten zu einer Serie, die relativ bekannt, relativ erfolgreich auch war. Ich kenne die nicht, sie auch nicht, weil wir das nicht gesehen haben. Und ich habe gesagt, das schauen wir uns nicht an. Das ist nicht, würde ich jetzt nicht zwingend als empfehlenswert betrachten, aber das Buch, wo man so der eigenen Fantasie ein bisschen nachhängen kann, ist vielleicht dann eher empfehlenswert. Aber wahrscheinlich wird der Titel euch etwas sagen, weil die Serie doch in vieler Manns Munde war. Game of Thrones heißt diese Serie, vielleicht sagt euch das was. Und die Daphne Soleil erzählt mir immer so ein bisschen, was in diesen Büchern drankommt. Und in einem der Bücher, relativ weit am Anfang, ist eine Szene, die ich sehr spannend fand und wo wir dann drüber im Austausch waren und so ein bisschen ins Philosophieren gekommen sind. Das ist eine Begebenheit, wo 3 einflussreiche Persönlichkeiten einen Söldner, einen Soldat zu sich rufen. Auf der einen Seite ist es ein reicher Kaufmann, dann ein König, der den Staat repräsentiert, und ein Priester, der die Geistlichkeit repräsentiert, die Religion. Und die 3 stehen so zusammen, rufen den Söldner und jeder spricht zu dem Soldaten und sagt, ich möchte, dass du die anderen beiden beseitigst. Ich möchte, also der Kaufmann sagt, ich möchte hier allein nicht das Sagen haben, ich möchte, dass du den König aus der Welt schaffst und dass du auch dafür sorgst, dass der Priester von der Bildfläche verschwindet. Das sagt aber nicht nur der Kaufmann, sondern das sagt auch der König. Söldner, ich möchte, dass du den Kaufmann beseitigst und den Priester beseitigst. Und auch der Priester formuliert das als Auftrag an den Soldaten und sagt, Soldat, ich möchte, dass du den Kaufmann beseitigst und dass du auch den König aus dem Weg räumst. Was für ein Dilemma. Wem soll der Söldner, der Soldat jetzt, wem soll er gehorchen? Egal was er macht, er kann doch eigentlich nur verlieren. Eine spannende Frage, die, glaube ich, eine grundsätzliche Frage auch in unseren Zeiten sind. Wir leben heute in einer Demokratie, wo Gewaltenteilung herrscht. Wir haben nicht den alleinigen Herrscher in einem Land. Aber dennoch, glaube ich, stellt sich doch auch uns die Frage, was oder wem in unserem Leben schenken wir die allererste Priorität? Also nicht jetzt, um irgendjemanden zu beseitigen, das will ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen, aber wem vertrauen wir in letzter Konsequenz? Wem folgen wir nach in letzter Konsequenz, wenn wir in einem Gewissenskonflikt sind? Oder worauf setzen wir unsere Hoffnung? Worauf setze ich meine Zukunft? Worauf vertraue ich, dass am Ende des Tages das die richtige Entscheidung gewesen sein wird? Wir leben ja in einer Zeit, Könige sind heute eigentlich nur noch aus folkloristischen Gründen sozusagen in unseren europäischen Breitengraden bekannt. Aber zumindest mit der Religion, mit der Geistlichkeit haben wir es ja erlebt, dass die Religion immer mehr in zurückgedrängt wurde, säkularisiert wurde, dass es heute eigentlich keine entscheidende Instanz mehr ist, die zumindest so gesamtgesellschaftlich sich noch Gehör verschaffen kann. Aber nicht nur Religion wird vielleicht durch säkulare Kräfte zurückgedrängt. Omnipräsent ist heute, ja, das, was herrscht, ist das Kapital, das Geld, das hat das Sagen, viele laufen dem nach. Es gibt ja kaum noch eine Alternative. Das, was der Staat sagt, ist momentan in Krisenzeiten sehr gewichtet und von großer Bedeutung. Heute hören wir sehr auf Wissenschaft, auf unsere Wissenschaftler, erwarten von einem Impfstoff das Heil für die Welt. Was erwarten wir von Gott? Oder ist es nicht vielleicht sogar, sind wir nicht selbst in einer Gesellschaft lebend, wo auch wir als sozusagen Religiöse Gott verdrängt haben? Eine Gesellschaft, wo die Religion selber schon dafür gesorgt hat, Gott aus der Religion zu verdrängen und Religion zu einem Selbstzweck werden zu lassen. Also ich glaube schon, dass wir, ob bewusst oder unbewusst, häufig, ob wir es immer merken, aber häufig in diesen Konfliktsituationen leben, wem vertraue ich, wem schenke ich mein Vertrauen, vor allem dann, wenn es drauf ankommt. Wenn es krisenhafte Erscheinungen gibt, wenn man nicht so himmelhoch jauchzend mit roter Brille, alles läuft, alles ist gut, sondern wenn krisenhafte Erscheinungen sich am Horizont abzeichnen, wie es momentan seit einem Jahr der Fall ist. Wer hat in meinem Leben die Priorität 1? Im Mittelalter hätte man in Zeiten von einer Pandemie sehr nach Gott gefragt. Da sahen die Kirchen voll und haben dafür gesorgt, dass es da eher zu auch Ansteckungen gab. In Zeiten heute fragen wir, nutzen wir die Gelegenheiten, nach Gott zu fragen? Oder ist es doch eher die Wissenschaft, die Mediziner, die uns ein großes Vorbild sind, die natürlich gute Arbeit machen? Es geht gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber worauf vertraue ich, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wir finden eine ganz alte Begebenheit, also die habe ich bisher auch noch nie gelesen gehabt, also erst in Vorbereitung der Predigt ist mir die überhaupt jemals aufgekommen. Und zwar in 2. Chronik, Kapitel 16. Ich weiß nicht, ob ihr diese paar Zeilen kennt. Ja, das ist eigentlich eine Anekdote, das ist gar nichts Spektakuläres, es ist eine kleine Anekdote in der großen Weltgeschichte, in der Ereignisse der Könige und hier unter der Herrschaft des Asas. Ja, also einer der vielen Könige, wir haben es jetzt ja auch im Jesaja, derer, die mal besser, mal schlechter regieren. Und da heißt es in Vers 11, also Kapitel 16, Vers 11, folgende: Alle Ereignisse während der ganzen Herrschaft Asas sind auch im Buch der Könige von Juda und Israel beschrieben. Im 39. Jahr seiner Regierungszeit befiel Asa ein Fußleiden. Okay, relativ unspektakulär. Doch selbst in dieser schlimmen Krankheit suchte er nicht beim Herrn, sondern nur bei seinen Ärzten Hilfe. Und so starb er im 41. Jahr seiner Herrschaft. Er wurde in dem Grab bestattet, das er für sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Man legte ihn auf ein mit Balsamöl und Salben getränktes Bett und bei seinem Begräbnis brannte ihm zu Ehren ein riesiges Feuer. Eigentlich ein Nebensatz, der hier interessant ist. Also ich meine, ein Fußleiden, das ist ja eigentlich keine tödliche Krankheit für gewöhnlich. Aber worauf es hier scheinbar ankommt, dass er in seiner schlimmen Krankheit, vielleicht hat die sich irgendwo infiziert, ist doch bösartiger geworden, Hilfe nicht beim Herrn suchte, sondern ausschließlich nur bei seinen Ärzten. Also das ist genau dieses Dilemma, ja, das ist 3000 Jahre alt, diese Begebenheit, und wir haben genau dieses Dilemma, wo suchen wir Hilfe? Beim Herrn, beim Gott oder bei den Ärzten, und hier nicht oder ausschließlich, sondern hier ist ja das Problem, dass er nur bei seinen Ärzten Hilfe suchte, dass er gar nicht an Gott gedacht hat, dass er gar nicht nach Gott gefragt hat. Und wenn man bedenkt, das ist ja nicht so wie heute, wo wir davon ausgehen können und ja auch wirklich auch ein Zutrauen, ein Vertrauen auch in Ärzte haben können im Großen und Ganzen, dass wir auch darauf vertrauen können, dass sie auch in der momentanen Krisensituation wachsam und sorgfältig und vernünftig irgendwo versuchen, nach Menschenermessen die Sachen in Ordnung zu bringen. Aber wenn man bedenkt, was damals Ärzte auch bedeuteten, irgendwelche Schamanen oder Scharlatane, die mit irgendwelchen Hokuspokus-Zaubermitteln unterwegs waren und dann ein Herrscher nur auf ihren Rat hörte und so gar nicht noch Gott fragte, das ist, glaube ich, das eigentliche Dilemma. Aber selbst wenn es hier anders gelaufen wäre, selbst wenn er nach Gottes Rat gefragt hätte, wenn er vielleicht nicht im 41. Jahr seiner Herrschaft gestorben wäre, wäre es dann eine Versicherung oder eine Garantie gewesen, dass er überlebt hätte? Ist unser Glaube, ist die Tatsache, dass wir nach Gott fragen, dass wir um Gottes Schutz und um Gottes Hilfe bitten, eine Garantie dafür, dass wir von Leiden, dass wir von Schmerzen, dass wir von Tod bewahrt werden? So als Art Lebensversicherung, mit Gott an meiner Seite kann mir keine Krankheit der Welt, kann mir kein Übel der Welt irgendetwas anhaben. Und da finden wir eine andere, jetzt im Neuen Testament, eine andere Begebenheit, die auch diese Frage aufwirft, und zwar in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 12. Die Begebenheit kennen wir sicherlich besser, aber es ist die Frage, ob wir uns auch so bewusst sind, worüber wir hier eigentlich so leichtfertig manchmal hinweglesen. Ja, Apostelgeschichte 12, ab Vers 1. Da haben wir die Begebenheit, wo der Jakobus getötet wird und der Petrus ins Gefängnis geworfen wird. Ja, etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Christenverfolgung ist uns allen präsent. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und dann geschieht das Wunder ab Vers 6, ja, wo Petrus auf einmal dieser Engel erscheint in seiner Zelle und ihn anstößt und sagt, schnell, steh auf, die Ketten fallen von seinen Handgelenken und er kann aus dem Gefängnis herausmarschieren, als wäre es nur Gummi oder irgendein leichter Faden. Ja, und der Engel führt ihn aus diesem Gefängnis heraus und der Petrus kann leben. Was für ein Kontrast. Also wir feiern ja diese Szene, würde man heute sagen. Ja, das ist ein Petrus, ein Nachfolger, ein Jünger Jesu, der gerettet wird, wo ein Engel von Gott geschickt wird, der dieses Wunder vollbringt und Petrus wieder zu seinen Zeitgenossen zurückgehen kann, davon erzählen kann, davon zeugen kann, anderen Mut machen kann, andere zum Glauben finden. Und das wird hier schön ausgeführt. Wir haben hier einige Verse darüber gelesen. Ja, und könnten das ganze Kapitel 12 weiterlesen. Aber was ist kurz vorher passiert? Kurz vorher wird eine ähnliche Begebenheit eines ähnlichen Jüngers, eines ähnlichen Apostels Jesu in einem Satz abgehandelt. Und die Geschichte geht nicht gut aus. Ja, da wird einfach lapidar gesagt, der Herodes Agrippa ließ den Apostel Jakobus kommen und mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Da ist kein Wunder geschehen. Da steht auch nicht, dass die Gemeinde inständig für ihn gebetet hat. Jetzt könnte man ja sagen, ja, hätte die Gemeinde vielleicht mehr für den Jakobus gebetet, vielleicht wäre dann auch ein Wunder geschehen. steht nicht da, aber das wäre auch reinspekuliert. Ich gehe sehr davon aus, dass die Gemeinde genauso inständig auch für einen Jakobus gebetet hat und Gott gebeten hat, auch den Jakobus aus den Händen des Königs Herodes zu befreien. Was ist der Unterschied? Bei dem einen wirkt Gott ein Wunder, Petrus kann weiterleben, und der andere wird kurzerhand hingerichtet mit dem Schwert. Kein Wort des Bedauerns, der Einordnung, wir werden mit einem Halbsatz abgespeist, um dann das Weitere von dem Wunder in Bezug auf die andere Person zu hören. War der Petrus frommer als der Jakobus? Das sind so Fragen, die uns kommen. Oder wenn wir auch, wir kennen ja Begebenheiten, der eine wird geheilt von einer Krankheit, der andere nicht. Der eine muss in jungen Jahren sterben, der andere, der es vielleicht in Anführungszeichen aus unserer Perspektive nicht verdient hätte, kann ein ganzes Leben lang, bis er alt wird, leben. Das sind doch Fragen, die wir dann an Gott richten und sagen, Mensch, Gott, hast du nicht genau hingeschaut, das ist doch ungerecht. Wie konntest du das zulassen und jenes verhindern? Es gibt also so Fragen und so Begebenheiten in der Bibel, die uns einfach mit Fragezeichen zurücklassen. Wo es auch gar keinen Sinn macht, jetzt irgendwie hinein zu interpretieren, zu spekulieren, wo wir aufgrund des Resultats irgendwie auf die Frömmigkeit, auf die Gläubigkeit der Personen Rückschlüsse ziehen. Manchmal ist es offenkundig, da gibt uns die Bibel Hinweise, aber in anderen Fällen bleiben eigentlich nur Fragezeichen. Oder, positiv formuliert, wenn wir keine Einordnung finden, keine Antworten auf Warums und Wozus, eigentlich nur die Erkenntnis, auch wenn ich es nicht verstehe, oder erst recht, wenn ich vielleicht in so einer Situation stecke, auch wenn wir es nicht verstehen, das Einzige, was bleibt, ist Vertrauen zu haben. Vertrauen zu haben auf Gott, der mich hier nicht vergisst, der genau sein Interesse hat daran, dass ich lebe, auch wenn ich hier in den Klauen des Königs Herodes scheinbar dem Tode schon übereilt bin. Aber dass ich auch in so einer Situation, wenn sie nicht gut ausgeht, siehe die Freunde Daniels am brennenden Ofen, selbst wenn Gott uns hier nicht rausholt, werden wir nicht vor diesem Standbild niederfallen, werden wir im Umkehrschluss Gott vertrauen und nicht irgendeiner menschlichen Macht. Also das Ergebnis, gerettet zu werden vor einem Tod oder vor einer Krankheit oder nicht, ändert nichts an der grundsätzlichen Haltung. Egal wie die Geschichte ausgeht, ich möchte auf Gott vertrauen. Jemand, der das, und jetzt Kinder aufgepasst, ich gebe zu, das war jetzt alles ein bisschen schwierig, aber jetzt wird es ein bisschen spannender, relevanter für euch. Jetzt nämlich die Frage, jemand, der das auch gerade in diesen Tagen sehr erlebt, und vielleicht kennen manch der Jüngeren diesen jungen Mann, der ist gerade mal Mitte 20, der ist jetzt in den letzten Monaten sogar im, und wir werden es gleich sehen, im ganz normalen säkularen Fernsehen, in einer Dokumentation zu sehen gewesen. Kennt ihr den Namen Philipp Mickenbecker? Oh, da nickt jemand, das ist gut. Also, ich kannte den auch nicht, aber man bleibt ja jung, wenn man so den Nachwuchs heranwachsen sieht, die dann mit irgendwelchen Neuigkeiten um die Ecke kommen. Wer kennt den von den Jüngeren? Kennt ihn niemand von euch? Okay. Ja? Okay, also wir werden ihn gleich ein bisschen kennenlernen. Philipp Mickenbecker. Er bekannt, vielleicht sagt es euch jetzt oder die Ohren klingeln jetzt, unter dem Namen einer der Zwillinge von den Real Life Guys. Sagt euch der Begriff was? Real Life Guys. Also wer jetzt mit dem Kopf nickt, der guckt YouTube. YouTube ist das neue Fernsehen in der Jugend. Real Life Guys sind eigentlich Zwillinge aus der Nähe von Darmstadt, also wo die Stimme der Hoffnung ist, genau aus dem Dorf eigentlich, die seit einigen Jahren YouTube-Videos machen. Man sagt ja, super, spektakulär, das ist ja, was soll denn das? Das sind ganz schräge Zeitgenossen. Wir werden das gleich sehen. ganz schräge Zeitgenossen, die eigentlich in ihrer Kindheit, und das ist hier die Autobiografie von diesem Philipp, einen der beiden Zwillinge, die eigentlich Flausen im Kopf hatten, die von der Schule geflogen sind, die so einen Überschuss an Energie hatten, an Adrenalin sozusagen, einfach kreative Köpfe, die konnte man nicht in irgendeine Schublade stecken, so jetzt Frontalunterricht von vorne, das fanden die alles langweilig. Und haben sich überlegt, was sie so Kreatives mit ihren Ideen anstellen könnten und haben angefangen, irgendwelche alten Badewannen auseinander zu montieren und damit entweder Rennautos zu bauen oder sogar Fluggeräte zu machen. Also die haben Badewannen zum Fliegen gebracht. Hört sich jetzt total Mischugge an, ist aber so, wir werden das gleich in einem Beitrag sehen. Also die waren sehr schrill, der war sogar auf der Marienhöhe mal Schüler. Spektakulär, er ist selber kein Adventist, aber ist in Berührung mit den Adventisten gekommen. Und hat selber berichtet in diesem Buch, wie er sich einerseits austoben wollte, was für Streiche er eigentlich angestellt hat. Also wirklich auch unter der Gürtellinie irgendwelche Computersysteme in den Schulen gehackt. Ja, kein Wunder, dass der dann fliegt. Aber wie er spätestens in dem Moment, wo seine Schwester verunfallt ist, tödlich verunfallt ist, immer mehr gefragt hat, nach Gott gefragt hat, kann das alles gewesen sein? Die Schwester mit knapp 20 Jahren, nicht bei einem ihrer Experimente, aber trotzdem bei einem Flug in so einer kleinen Propellermaschine abgestürzt, immer mehr nach Gott gefragt hat, kann das alles gewesen sein? Und dann eigentlich hier seine Bekehrungsgeschichte auch beschreibt, wie er Gott zu Gott gefunden hat. Ja, also deswegen heißt es auch im Untertitel meine Real-Life-Story und die Sache mit Gott. Ja, und auch in seinen Videos, der hat 1,3 Millionen Leute, die ihm folgen. Also 180 Millionen Mal wurden seine Videos im Internet angeschaut, ja, über diese Experimente und Abenteuer, die er da macht. Und hat jetzt seit letzten Sommer auch begonnen, sich öffentlich zu seinem Glauben zu bekennen. Vor dieser großen Followerschar. Ja? Also die ganzen, die sonst also millionenfach seine Abenteuer sehen, haben jetzt mitbekommen, dass er ein bezeugender Christ ist. Und noch viel mehr, seine dritte Krebsdiagnose im Herbst bekommen hat. Also einer, der so ganz auf Action und auf spektakulär und was kann mich aufhalten in dieser Welt, hatte vor einigen Jahren schon eine erste Krebsdiagnose, eine zweite, hat sie überlebt und jetzt im Herbst seine dritte Krebsdiagnose bekommen, wo die Ärzte gesagt haben, wenige Monate noch, aber das werden sie nicht überleben, zumal er sich entschieden hat, keine Chemotherapie machen zu wollen. Und in diesem Buch, und ich kann das sehr empfehlen, Weihnachten ist jetzt schon lange vorbei und dauert noch ein bisschen, aber wenn ihr irgendwo ein gutes Buch für den Nachwuchs sorgt, ich kann euch das empfehlen, das ist sehr einfach geschrieben, das macht wirklich Spaß. Das ist natürlich mit allen Flausen so, aber wirklich so aus der Jugendwelt geschrieben. Und dann eben auch diese vernünftige, diese reflektierende, diese nachdenkliche Ebene, die Sache mit Gott. Wenn die Ärzte schon nicht mehr helfen können, wenn die Ärzte nur noch sagen, wir können nichts mehr für sie tun, dieser Tumor, der wächst Richtung Herz, da sind uns die Hände gebunden, ist auch seine Schlussfolgerung, wenn ich keine Anlaufstelle habe, nicht erst dann, aber dann erst recht und umso mehr, bleibt mir nichts anderes mehr als zu vertrauen. Auch wenn ich es nicht verstehe, wenn ich auch den Unfall meiner Schwester schon nicht verstanden habe, ich möchte Gott vertrauen. Ich weiß nicht, was er mit meinem Leben vorhat. Und allein die Tatsache, dass er jetzt so auch, sagen wir mal, bekannt ist als bekennender junger Christ, so viele Menschen erreicht, sagt er selber, reflektiert er selber, vielleicht ist das der Plan, den Gott mit ihm, mit seinem jungen Leben hatte. Jetzt Farbe zu bekennen, Zeugnis zu bekennen. Um das ein bisschen plastischer werden zu lassen, es gab vor einem Monat im NDR-Fernsehen, also im ganz normalen ARD, Norddeutscher Rundfunk-Fernsehen, eine Dokumentation über diese Real-Life-Guys, Die gibt es natürlich auch auf YouTube alles zu sehen von denen, aber diese Dokumentation, also sozusagen eine sehr nüchterne Instanz, hat eine Dokumentation über ihn auch gemacht. Die dauert eine Dreiviertelstunde, wollen wir jetzt gar nicht alles sehen, aber so die ersten 12 Minuten mal, dass ihr einfach mal seht, wie die so ticken, was die so machen, das ist spannend. Das, glaube ich, gefällt den Kindern auch, das ist wirklich auch humorvoll. Und dann auch so die Gedanken, die er selber äußert in Bezug auf seine Sache, auf sein Leben mit Gott. Also Arthur, ich darf dich bitten, einfach mal die ersten 12 Minuten, ich gebe dann ein Zeichen, dass ihr euch einfach vorstellen könnt, die ihr ihn weiter gucken. Das ist, glaube ich, doch ganz spannend, aber es gibt es im Internet auch zum Nachschauen. Und wir wollen jetzt ja nicht die ganze Zeit nur diese Dokumentation sehen, auch wenn ich es wirklich empfehlen würde, dass ihr euch das gerne auch bis zum Ende anschauen könnt. Aber einfach, dass ihr so einen kleinen Einblick oder Vorgeschmack bekommen habt, wie die so ticken. Und gerade hier für uns als Pfadfindergruppe, ne, also wenn es wieder losgeht, also ich habe da einige Ideen gesammelt, was wir so machen könnten in den nächsten Monaten. Ne? Also sammelt schon mal Badewannen und Propeller und alles, was fährt und fliegt oder auch nicht, das ist egal, das macht man fliegend. Ja, also das ist, also jetzt mal rein aus Abenteuerlust ist das schon ein tolles Vorbild. Also Real Life Guys, eben die Grundaussage, raus ins echte Leben zu gehen und nicht nur hinter der Glotze oder hinter dem Rechner irgendwie rumzudaddeln. Aber eben auch inzwischen mehr als nur das und vor allem wesentlicher, weil in den Höhen und Tiefen, auch die Tiefen ist, die ersten 2 Krebsdiagnosen hatte er auch damals gar nicht groß publik gemacht. Aber jetzt in dieser Phase, wo diese ernüchternde Diagnose eben der dritten Erkrankung aufgeploppt ist, ist er damit auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat eben auch dieses Buch dazu geschrieben. Aber eben diese Aussage, was bleibt, wenn mir sonst nichts bleibt, wenn mir der Boden unter den Füßen gerissen wird, wo das Leben, was gerade noch so spannend, so attraktiv, so vielfältig, so grenzenlos erschien, wenn mir das vermeintlich von heute auf morgen genommen wird. Und er stellt Fragen und auch kritische Fragen auch an Gott. Also er erzählt beispielsweise, wie auch in seiner Kindheit, auch in der Schulzeit, Gott immer als den großen Spaßverderber erfahren hat. Gott, das ist der keinen Spaß versteht, der mein Leben geknechtet halten will, in eine Schublade pressen möchte, so wie alle Erwachsenen auch. Gott ist ein großer Spaßverderber. Und er hat einfach diesen Drang, ja, diese Abenteuer zu unternehmen und musste erst lernen, was Gott für ihn wirklich bedeutet. Dass Gott eben nicht der große Spaß- und Spielverderber ist. Und er berichtet dann von diesen ganz vielen auch Erfahrungen, die er gemacht hat. Also sehr spektakuläre Erfahrungen auch, wo er um etwas bittet, also was relativ unwahrscheinlich ist. Und es trifft in seinem Leben dann tatsächlich ein. Und wo er sagt, das sind alles Signale oder Versuche Gottes gewesen, mich zu erreichen, mich anzusprechen. Und von diesem großen Spielverderber, von der Idee, Gott als großer Spielverderber, ist er abgerückt und letztendlich zu dem, dem er vertrauen möchte in diesen entscheidenden Momenten. Auch wenn ich es nicht verstehe, sagt er, vertrauen kann und möchte ich. Und da stellt sich mir auch die Frage, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht in diesen Krisen oder in so einer existenziellen Situation drinstecken mögen, aber wir alle erleben zumindest auch in diesen Tagen und Monaten und seit einem Jahr schon die großen Krisen in dieser Welt und kommen ins Grübeln, manch einer verzweifelt, manch einer hat die Geduld verloren und muss wieder für seine Psychohygiene etwas tun. Fragt vielleicht auch wieder mehr in seinem stillen Kämmerlein nach Gott. Aber die Frage, die ich mir in diesem Kontext stelle, was bedeutet Gott für mich? Ist Gott für mich ein großer Spielverderber, einer, der nur mit dem Zeigefinger dasteht und in dem Moment, wo ich irgendwas falsch mache, mich gleich bestrafen möchte, mir gleich eine Ohrfeige links und rechts verpassen möchte? Oder ist Gott jemand ganz anderes, der in den entscheidenden Momenten, wo ich nichts mehr sagen kann, mich trägt, mich halten, mich begleiten möchte, der mich auch mal korrigieren möchte, der mir den Spiegel vorhält. Gott, der so vielfältig, so ganz anders ist, wo jeder von uns eigentlich eine Geschichte auch mit Gott erzählen könnte. Und vielleicht müssen wir das auch einfach nur wieder mal in unsere eigene Erinnerung, unsere eigenen Biografien rufen. Wie haben wir Gott kennengelernt? Wo hat Gott mich erstmals angesprochen? So wie er hier von diesem See, von diesem Vogel, von diesem Greifvogel erzählt hat, wo er das erste Mal gemerkt hat, das ist jetzt ein Wink Gottes mit dem Zaunpfahl, mir diesen Vogel ins Blickfeld zu senden. Uns zu erinnern, was war Gott für mich in meiner ersten Liebe vielleicht? Oder zu fragen, was bedeutet Gott heute mir? Ist es diese erste Instanz, diese Priorität, wenn alle sozusagen um meine Söldnerschaft buhlen, dass ich auf Gott höre, auf seine Stimme höre? Oder bin ich so beschäftigt mit Leben, Reichtümern anhäufen, vielleicht sogar pflichtbewussten Dienst in einer Gemeinde zu vollführen, aber Gott dabei ganz aus dem Auge verloren habe? Oder vor Angst und Ehrfurcht erstarre und erzittere in Zeiten einer Corona-Krise und nur auf den Staat schaue und die Zahlen mir da vor Augen schwirren und Gott vor lauter Kummer gar nicht mehr wahrnehme. Wo haben wir, wo hast du Gott erlebt? Hast du ihn erlebt wie ein Abraham? Einerseits Freund Gottes zu sein, das klingt gut, das klingt toll. Aber Abraham hat auch erlebt, einen ganz kuriosen, wirren, verwirrenden Auftrag von Gott zu erhalten. Ja, nicht nur auszuziehen, sondern seinen einzigen Sohn eigentlich opfern zu sollen. Verstörend. Haben wir Gott erlebt wie ein Hiob, der ihn eigentlich nicht erlebt hat, der jahrelang nur das Schweigen Gottes erlebt hat. Ein Hiob, der Fragen ans Leben hatte und keine Antworten. Genau diese Fragen des Warums und des Wozus. Und erst nach vielen Jahren des Leidens anerkennen musste, wer bin ich schon? Gott war schon immer da. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Halter auch meines Lebens gewesen. Oder hast du Gott erlebt wie ein Elia? Nach dem Wunder auf dem Berg Karmel, wo er eigentlich in eine depressive Phase gefallen ist, ausgelaugt war, erschöpft und ermattet, wo ein Sturm vorbeizog, ein gewaltiger Sturm, und er dachte, ja, da ist Gott jetzt zu sehen. Nein, in dem Sturm war Gott nicht zu sehen. Sondern letzten Endes in dem leisen Säuseln dieses leisen Windes hat er Gottes Stimme gespürt. Manchmal brauchen wir erst diese leisen Momente, wo uns selber nicht mehr viel einfällt, wo wir selber keine Worte, keine Gebete, kein gar nichts mehr vor Gott tragen können, wo es in diesen Momenten ist, wo wir Gottes Stimme hören. Ganz anders, als du denkst. Gott ist ein so vielfältiger, ein so großer, auch manchmal so ein ganz anderer, als wir denken. Dass wir Gott erklären könnten, warum dieses so und jenes anders. Dass wir das einsortieren, dass wir alles kontrolliert haben, so wie wir unsere Gesellschaft oder unser eigenes Leben ja gerne unter Kontrolle haben und jetzt seit einem Jahr erleben, wie wir diese Kontrolle über unseren Alltag verlieren, dieser Kontrollverlust. Aber ich glaube, so wenig wie sich Menschen in Schubladen stecken lassen, ja, auch dieser Philipp Mickenbecker sich nicht hat in Schubladen stecken lassen wollen, können wir auch Gott nicht in Schubladen stecken. Er ist so anders, als wir es häufig meinen. So vielfältig, mal laut, mal leise, anders, als wir es oftmals denken. Und da gibt es ein schönes Lied, das würde ich gerne abspielen, das genau so heißt, Anders als du denkst, von Samuel Harfst, wo genau diese Gedanken zum Ausdruck gebracht werden. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr gerade seid, ob ihr diesen Wind zum Segeln braucht, ob ihr einen Zuspruch braucht, ob ihr Mut braucht, ob ihr vielleicht einen Spiegel gerade auch braucht, den Gott oder wir einander vorhalten können. Aber immer mit diesem PS, ich liebe dich. Nicht um dich zu drangsalieren, nicht um dich zu schikanieren, nicht um dir den Spaß am Leben zu verdienen, sondern aus Liebe. Und wie dem Lied gesagt wurde, ich weiß, wie es dir ergeht. Und wir hatten es in der Lektion, weil Jesus selbst Knecht geworden ist und auf die Erde gekommen ist, weiß er, wie wir fühlen, wie ich fühle, wie es mir ergeht. Und er kann mitfühlen und kann mir neuen Mut schenken. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer verstehen, die Gründe nicht, die Zusammenhänge nicht, vertrauen dürfen wir. Vertrauen, dass Gott auch mein Leben geschaffen hat, dass er mein Leben trägt und erhält, egal wohin die Reise geht, wie lange die Reise geht, dass er der Wind ist, der mich am Leben erhält. Und ich hoffe und wünsche uns, dass wir die Segel richtig setzen, dass wir auf dem Weg sind zu ihm nach Hause, wenn all dieses Leiden, all diese Krankheiten, all diese Sorgen und Nöte in unserer Gesellschaft oder auch in unserem eigenen Leben nicht mehr sein werden, wo kein Tod, kein Geschrei mehr sein wird und wo wir auch bei ihm sein werden, der uns retten möchte, der uns eigentlich schon errettet hat. So wie in Jesaja 12 geschrieben ist und das zum Abschluss. Dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn, er wurde mein Retter. Ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Ihr werdet dann sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat. Erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan, verkündet es auf der ganzen Welt. Jubelt und freut euch, Einwohner Singens, denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Amen.